Wir sind ja im Gesundheitswesen, also in einer Aufholjagd. Deutschland hat erhebliche Defizite.
It's an unbelievably complex subject. Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Willkommen zum Arztgespräch, dem Podcast über Medizin und Gesundheitspolitik. Mein Name ist Christian Köhler, Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Mein Name ist Christian Sommerbrot hier im Podcast Tino und ich bin auch niedergelassener Facharzt für Allgemeinmedizin, auch in einer Gemeinschaftspraxis, auch in Wiesbaden, aber einer anderen.
Und ich bin Marc Hanefeld, ich bin auch Facharzt für Allgemeinmedizin als einziger hier in der Einzelpraxis in Bremervörde, Niedersachsen. Und unser Thema heute, verwirrende Verbände, Fallstricke der Wundversorgung.
Ja, Wundversorgung, das ist ja so ein zentraler Bestandteil in der medizinischen Versorgung, stellt uns in der Praxis häufig vor Herausforderungen, denn einerseits wollen wir natürlich die bestmögliche Wundversorgung für unsere Patientinnen und Patienten und andererseits schweben da immer Falschverordnungen im Raum, die Gefahr eines Regresses. Viele Kolleginnen und Kollegen in der Praxis sind da genervt. Was dürfen wir hier eigentlich noch verordnen und was nicht? Gerade Anfang Dezember haben ja einige Produkte ihre Erstattungsfähigkeit verloren. Und deshalb wollen wir heute darüber sprechen, wie wir uns bewegen können und wie wir auch sicher agieren können in diesem Spannungsfeld zwischen einer bestmöglichen Patientenversorgung einerseits und der Angst vor finanziellen Rückforderungen andererseits. Also wie können wir als Ärztinnen, Ärzte oder auch Pflegekräfte sicher uns dadurch navigieren, ohne auch unsere Fürsorgepflicht zu vernachlässigen. Das wollen wir ausleuchten und dabei probieren wir natürlich auch, euch praktische Beispiele und vielleicht Tipps zu geben, was man risikolos verordnen kann weiterhin und was nicht. Denn am Ende des Tages geht es neben dem Wohl der Patienten ja auch darum, dass wir nicht in finanzielle Risiken geraten. Hallo Marc, hallo Tino.
Hallo Jungs.
Hallo ihr zwei.
Ach, Christian, so eine schöne Einleitung, aber jetzt muss man natürlich sagen, dass eigentlich ein Großteil der Wunden gar nicht so kompliziert sind. Wenn wir das unterteilen in chronische und akute Wunden, dann sind die akuten Wunden eigentlich in der Regel der Fälle relativ simpel, weil wir da im hausärztlichen Setting nur unterscheiden müssen, behandeln wir das in der Praxis mit einer kleinen Naht, mit einer Klammerpflaster, mit Säubern oder ist das eine Wundgröße oder Komplexität, wo wir zu einem Chirurgen schicken. Und richtig herausfordernd, und das ist das, was auch diese Produkteinschränkung von Anfang Dezember betrifft, ist die Versorgung der chronischen Wunden, also der Wunden, die über einen langen Zeitraum nicht vernünftig abheilen können.
Tino, warum kennst du dich denn eigentlich mit dem Thema Wunden so gut aus? Du hast da eine Vorgeschichte so ein bisschen, ne?
Ja, eine kleine Vorgeschichte. Ich habe in der meiner ersten Assistenzarztstelle, damals noch Arzt in Weiterbildung hieß das, in der Dialyse gearbeitet, Nephrologie, und war dort anderthalb Jahre lang im Fokus für die Versorgung der chronischen Wunden, die bei den Patienten mit diesen ganzen Gefäßkomplikationen entstehen, zuständig und habe praktisch anderthalb Jahre lang alle chronischen Wundheilungsstörungen, die es so gibt, vom Dekubitus bis zu schweren PAVK oder venösen Ulzerationen oder diabetischen Füßen versorgt, von der Hydrokoloidtherapie, Schaumtherapie bis hin zur Madentherapie oder Vakuumtherapie. Und das ist so etwas, was geblieben ist, auch ein Interessengebiet geworden ist, in dem ich mich tatsächlich immer wieder ein Stück weit einlese und dementsprechend mit den Produkten nicht ganz so auf Feindfuß stehe, wie das viele andere Kollegen tun, weil man muss einfach sagen, der Markt ist extrem unübersichtlich und genau das ist das, was eigentlich mit dieser Gesetzesänderung, die jetzt im Dezember gekommen ist, bei so vielen Ärzten übel aufstößt.
Mhm. Ja, bei mir auch. Ich bin auch tatsächlich in dem Thema nicht so tief drin, muss ich sagen. War jetzt nie so eins meiner Steckenpferde. Und wie so viele andere Kolleginnen und Kollegen gebe ich das gerne ab in die Hände von Wundmanagerinnen und Managern, worüber wir sicher jetzt auch noch im Laufe der Folge sprechen werden. Wie sieht es bei dir aus, Marc? Behandelst du viel Patienten mit chronischen Wunden bei dir?
Na, ich glaube, da geben wir uns alle nichts, ne? Also wenn eine Praxis einigermaßen groß ist, kommen wir gar nicht drum herum, ne? Wo schicken die Leute die Patienten hin, ne? Zu uns. Ich habe so eine kleine Analogie dazu. Wir sind da so ein bisschen im Blindflug. Ich bin auch Pilot. Blindflug ist eigentlich nichts Schlimmes, ne, wenn man dann die Instrumente kennt und ablesen kann. Problem ist, nehmen wir mal die Heilmittelverordnung als Analogie einfach. Ne. Die Heilmittelverordnungen sind so, dass wir ja am Fachgruppendurchschnitt gemessen werden. Ja, wann erfahren wir den? 2 Jahre später. Das heißt also, wir steuern eigentlich fast ja dieses Jahr, 2024, von dem wir dann 2026 die Ergebnisse bekommen und dann wissen wir, ob wir über dem Durchschnitt sind oder nicht. Also übertrieben gesagt jetzt. Und bei den Wunden ist es ja auch so, wenn ich in meine, wenn ich irgendwelche Arzneimittel aufschreibe, dann sehe ich da Preise oder ob es ein Rabattpräparat ist oder was weiß ich. Und da beschäftigen wir uns ja auch alle viel mit. Was dürfen wir verordnen, was nicht? Welche Produkte sind eventuell schwierig zu verordnen? Entresto zum Beispiel gerade ist im Fokus der Kassen. Und da sehen wir aber so ein bisschen die Preise. Bei Wundverbänden steht da bei mir in der Praxissoftware über 0.
Ja.
Ich sehe nichts.
Ja.
Man weiß also gar nichts. Und das ist auch schon wieder was. Wir steuern etwas als Manager. Das muss man mal machen mit einem großen Unternehmen. Wir steuern was, wir managen was. Aber wir wissen überhaupt nicht, was es kostet. Und ob das uns irgendwelche Regresse geben kann oder sowas. Und wir kommen ja auch gleich drauf. Die Produktlinie, um die es geht bei den Verbänden, die ist ja überhaupt nicht definiert. Da gibt es überhaupt keine Positivlisten. Das heißt also, wir können da wirklich nur gucken, dass wir uns auf bestimmte Prinzipien fokussieren, um zu verhindern, dass wir am Ende eventuell durch Nichtwissen am Ende bestraft werden. Mhm. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und das hätte gar nicht passieren dürfen. Ist ja nur dadurch entstanden, dass das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz nicht gekommen ist. Und dadurch dann die Verlängerung der Rahmenbedingungen einfach auch weggefallen ist. Und dadurch jetzt zum Dezember die diese Regelung zu der Gruppe 3 der Verbandmittel und dass die eben die Hersteller dort Wirkungsnachweis führen müssen, dass die jetzt greift plötzlich. Das ist ja der Punkt.
Vielleicht können wir das gerade noch mal ein bisschen aufdröseln, wie es dazu genau gekommen ist. Anfang Dezember haben tatsächlich einige Produkte ihre Erstattungsfähigkeit verloren. Tino, wie kam es denn dazu? Kannst du uns das noch mal so ein bisschen hier erläutern?
Ja, das ist wahr einmal. Also wir müssen zurück bis 2017. Und da hat der Gesetzgeber, um eine Rechtssicherheit bei diesen Verbandsprodukten und bei dieser Vielzahl an modernen Wundversorgungsmaterialien, wo man den Überblick verloren hat, eine Rechtssicherheit zu schaffen, hat er im SGB V reingeschrieben, dass der GBA die Verbandsmittel nach Produktgruppen einsortieren soll und hat 3 Gruppen vorgegeben. Und wir kommen gleich nochmal zu den Gruppen. Interessant ist hier die Gruppe 3, weil da Produkte reinkommen, die nicht zu Gruppe 1 und 2 gehören. Das ist eine etwas schräge Definition. Das sind Produkte, die eine eigene Wirkung in der Wunde entfalten. Kommen wir auch später nochmal zu. Und diese Produkte hatten Zeit jetzt bis zum 2. Dezember 2024. Also ein paar Jahre, wir reden hier über 7 Jahre Zeit, Studien zu liefern über ihre Effektivität in der Wundversorgung. Und bis heute haben so gut wie keine Hersteller ihre Produkte da beim gemeinsamen Bundesausschuss zertifizieren lassen und einen Antrag gestellt, sodass tatsächlich jetzt zum 6.12. diese gesamte Produktlinie der Produktgruppe 3 aus der Erstattungsfähigkeit rausgefallen ist.
Jetzt haben wir schon so oft Gruppe 1, 2, 3 gehört, dann klären wir das jetzt auch mal auf, was Gruppe 1, Gruppe 2 und Gruppe 3 bedeutet.
Das ist heute, glaube ich, fokussiert sich das alles etwas auf mich.
Ja, tatsächlich.
Das ist aber komisch. Gar nicht so. Aber das ist gar nicht so kompliziert. Gruppe 1 sind die Verbandsmittel, die wir kennen. Das ist die klassische Kompresse, das ist die Saugkompresse, das ist der Mullverband, das ist das Fixierpflaster, das ist die Fixierbinde, elastische Binde, das sind die Kompressionsverbände, die Watte, Wundwatte. Also so diese ganz klassische, das, was wir unter der klassischen Wundversorgung verstehen, Pflaster zum Beispiel, das gehört zur Gruppe 1.
So die Basisprodukte und, sozusagen.
Genau, genau. Also das, was wir alle in der Praxis haben, mit dem wir alltäglich arbeiten. Die Gruppe 2 ist etwas diffiziler, da gehören die Produkte der modernen Wundversorgung rein, also die Alginatplatten, die Alginatwundwatten, Calcium- oder Natriumalginate, die Schaumstoffverbände, die Kohleverbände gegen die Gerüche. Und dann gibt es einen sehr fließenden Übergang in die Produktgruppe 3, wo nochmal zusätzlich pharmakologische Wirkungen drin sind, desinfizierende Wirkungen. Also das wären zum Beispiel Zusätze mit Ibuprofen, um eine Schmerzstillung in der Wunde zu bewirken, oder Silberbeschichtungen, Polyhexanid-Zugaben, medizinischer Honig ist da manchmal drin. Also das sind alles Produkte, die ihre Wirkung, ihre eigenständige Wirkung nicht nachweisen konnten für die Wundversorgung und deshalb jetzt aus der Erstattungsfähigkeit rausgeflogen sind.
Darf ich kurz rein, weil wir haben ja zum Beispiel auch Silberverbände und in der Produktgruppe 2 werden explizit aufgeführt Metallverbände, auch metallbeinhaltende Verbände. Und ich hatte eine Beratung von der KV, da hatte ich irgendwann mal, glaube ich, in Vertretung so einen Silberverband aufgeschrieben, habe ich selber nie gemacht. Und in Vertretung ist es ja oft so, dann führt man halt die Therapie weiter, die der Kollege macht, den man jetzt vertritt. Und da habe ich dann Ärger für bekommen. Und jetzt ist Silber ja schon, also aus meiner Sicht ist Silber Metall, ne? Also korrigiert mich, wenn ich mich irre. Aber tatsächlich ist das ja überhaupt, gibt es überhaupt keine Evidenz dafür, dass Silber was bringt. Und es gehört aber dann doch in Produktgruppe 3. Und an der Stelle ist das ein gutes Beispiel dafür. Also metallbeschichtete Verbände sollen ja durchaus in der Produktgruppe 2 auch erstattungsfähig sein. Aber Silberverbände in Produktgruppe 3 sind eben eher nicht erstattungspflichtig oder erstattungsfähig, Entschuldigung, und sind hoch regressgefährdet.
Genau. Also jetzt kommen wir genau in den Bereich, der so unübersichtlich ist und wo der Hersteller oder wo die Hersteller auch bewusst den Markt unübersichtlich lassen. Für solche Verordnungsfehler, muss man ganz ehrlich sagen. Das, was du meinst, sind jetzt drei verschiedene Bereiche sogar. Also wir haben einmal die klassische Metallbeschichtung, da sind Aluminiumbedampfungen mit gemeint, wie wir das zum Beispiel bei Brandverletzungen häufig verwenden, weil die wirklich so gut wie gar nicht an der Wunde festkleben. Dann haben wir die silberhaltigen Wundauflagen und da gibt es die Wundauflagen, wo das Silber in direktem Kontakt zur Wunde steht und nicht im direkten Kontakt zur Wunde steht. Das Problem ist, diese Differenzierung kann man auf den Herstellerangaben häufig gar nicht unterscheiden, weswegen man gar keine Produkte nennen kann, bei denen Silber theoretisch erstattungsfähig wäre, sondern hier muss man jetzt tatsächlich sagen, bis auf Weiteres, bis wir vernünftige Herstellerangaben haben, sind erstmal alle silberhaltigen Wundauflagen von der Erstattungsfähigkeit ausgeschlossen. Bedeutet, wir dürfen sie nicht auf ein Kassenrezept schreiben und es gibt keine Begründung, mit der man doch eine Ausnahme machen könnte. Das ist ganz wichtig.
Also wir haben nochmal zusammenfassend, um diese drei Gruppen nochmal ganz kurz zu trennen, nachdem du das gesagt hast, Gruppe 1 sind Basisverbandsmittel, Gruppe 2 sind Verbandsmittel mit ergänzenden Eigenschaften, die das Wundmilieu feucht halten, die nicht fest haften, also antiadhesiv wirksam sind, Gerüche binden oder Wundexudat binden oder auch antimikrobiell wirksam sind. Das sind eigentlich Produktgruppen, mit der wir chronische Wunden ausreichend gut behandeln können. Und Gruppe 3 sind dann eben Produkte, wie du schon gesagt hast, die halt eben noch Wirkstoffe enthalten, die ihre Wirksamkeit nicht nachweisen konnten. Dazu zählen tatsächlich diese Silberbeschichtungen. Dazu zählen aber auch einige Hydrogele. Wie soll man sich denn jetzt da eigentlich zurechtfinden? Also wie kann man sich da informieren?
Da würde ich vielleicht mal direkt reingehen, bevor Tino kommt als Experte. Das habe ich mich nämlich auch gefragt, was können wir denn aufschreiben? Und es gibt dazu da tatsächlich schon länger Hilfen. Beispielsweise hat die AOK eine Liste mit Verbandmitteln, die sinnvoll sind, auch schon fertiggestellt. Ich glaube, die ist sogar deutschlandweit relevant, also nicht nur in Bezug auf ein Bundesland. Und jetzt aktuell aufgrund dieser Ereignisse hat er tatsächlich wohl der die KV Hessen, meine ich, hat eine Positivliste erstellt, die man sich angucken kann. Was ich sagen muss, ist, dass ich erlebt habe, als ich angefangen habe mit Allgemeinmedizin, und ich bin ja nun Quereinsteiger, dass dieses Thema so unglaublich komplex ist, da kommen plötzlich Wundmanager ins Spiel und die beraten einen, das kostet nichts. Dann sagt man so, okay, was, das kostet nichts, was ist hier los? Und man muss eins dazu sagen, wir haben es ja damit zu tun mit Firmen, die überwiegend dort aktiv sind. Und diese Firmen kaufen Verbandmittel ein, günstig, und geben sie dann zum Preis, die die gesetzlichen Krankenkassen erstatten, ab. Und dieses Delta ist der Verdienst dieser Firmen. Und daher haben die natürlich ein wirtschaftliches Interesse in der Regel, wenn man Wundmanagerinnen dort hinzuzieht oder Wundmanager. Und das ist dann eventuell ein Problem unter den jetzigen Rahmenbedingungen, wo wir eventuell Regresse bekommen können, weil sich die Regularien geändert haben. Und an dieser Stelle muss man einfach sagen, okay, da muss man genau hinschauen, was man aufschreibt und womit man arbeitet. Und ich kann dazu nur sagen, wir haben erstens in der Praxis eine Mitarbeiterin, die gerade ausgebildet ist als Wundmanagerin, also einen Weiterbildungskurs gemacht hat. Das gibt es, denke ich, auch in vielen Praxen, zumindest in der Hausarztmedizin. Und wir haben gerade insbesondere die Heime und die Pflegedienste angeschrieben, haben gesagt, bitte, bevor ihr einen externen Wundmanager hinzuzieht, fragt unsere Leute. Und dann hat man schon mal, wenn man auf solche Positivlisten zurückgreifen kann, auf die wir gleich noch kommen, gewisse bessere Chance, da rauszukommen, dass man eben nicht ja, in so ein Verordnungschaos hineinkommt, aus meiner Sicht.
Ja, Marc, ich muss da jetzt doch noch mal reingrätschen und muss sagen, dass das nicht ganz so leicht ist, wie du gesagt hast. Das Problem ist der Markt, ist die Marktübersicht, die wir in den Praxen haben. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass die Listen von der AOK, du hast jetzt auf die Liste der AOK Niedersachsen angesprochen, die ist von 2023. Also die beinhaltet nicht diese Produktgruppen 3 Produkte mit Warnhinweis. Die ist tatsächlich noch ein bisschen veraltet. Die Liste, die die KV Hessen jetzt erarbeitet, da sind solche Produkte mit drinnen, wo man dann nachlesen kann, was aus der Verordnungsfähigkeit raus ist. Aber auch hier muss man sagen, das sind keine abschließenden Listen, können auch keine sein, weil es wahnsinnig schwierig ist, eine Marktübersicht zu bekommen. Und wir erleben das ja in unserer Praxis. Die Wundmanager kommen, bestellen irgendetwas und wir müssten theoretisch alles nachgoogeln, weil wir das nicht in unserem Praxisverwaltungssystem haben. Und diese Zeit fehlt uns und dann passiert es häufig, dass wir irgendwas unterschreiben mit einem schlechten Bauchgefühl, irgendwie die Finger kreuzen, hoffen, dass der Wundmanager schon halbwegs weiß, was er da verordnet. Und genau das ist jetzt eine große Gefahr. Also ich habe diese Woche auch schon wieder Anfragen von Heimen, von Wundmanagern bekommen, wo auch Produkte der Gruppe 3 drin sind. Und das habe ich tatsächlich nur rausbekommen, weil ich da einzeln nachgegoogelt habe, was das genau für Produkte sind und nochmal nachgeguckt habe. Und das ist zum Teil sehr aufwendig, das bis auf die Herstellerseite zurückzuverfolgen, wo man dann tatsächlich mal vernünftige Informationen zu dem Produkt bekommt. Nur damit man so eine Zeitübersicht macht, also für eine Bestellung mit 4-5 Produkten habe ich ungefähr etwas länger als 30 Minuten gebraucht, um nachzugucken, was das für ein Produkt ist, mich zu vergewissern, dass das wirklich verordnet werden kann und dann entsprechende Alternativpräparate rauszusuchen. Das ist im Praxisalltag völlig untauglich.
Wie können wir da also vorgehen? Also wenn es, wie du sagst, im Praxisalltag zu intensiv ist, sollte man als erstes schon mal keine Bestellungen durchführen, wo konkrete Produktnamen aufgeführt sind oder man weiß eben, dass die Produkte verordnungsfähig sind, dann kann man das machen und dann läuft es ja darauf hinaus, dass wir eine praxiseigene Positivliste uns anlegen müssen letztlich, ne?
Ja, das ist ja nicht so schwer. Also es gibt, wie gesagt, diese Marktübersichtslisten, die findet man ganz einfach. Man googelt Verbandsstoffe, AOK Niedersachsen, AOK Nordrhein sind jetzt die zwei AOK, die mir einfallen, beide schon etwas veraltet. Die KV Hessen hat das für die Mitglieder der KV Hessen auf der Internetseite in dem Verordnungsinfoportal KV Aktuell Verordnungen heißt das. Da muss man KV Hessen Mitglied sein, um da reinzukommen. Und dann kann man sich tatsächlich raussuchen. Und jetzt kommt es eben zu dem Wesentlichen. Die Produkte sind nahezu identisch. Also wenn ich einen Schaumverband 10 mal 10 Zentimeter habe, von welcher Firma der dann kommt, A, B und C, und ob der jetzt irgendwie einen besonders spacigen Namen hat oder nicht, am Ende sind das alles Schaumverbände der Größe 10 mal 10. Das ist ja schon genormt. Und das heißt mit anderen Worten, wir müssen tatsächlich die Pflegedienst- und Wundmanager und Apotheken, die diese Produkte in unseren Praxen bestellen, sämtliche eingehenden Bestellungen zurückweisen, sagen, das wird so nicht mehr verordnet, sondern die müssen uns dann eine Bestellfax reinschicken, wo drauf steht, nicht mehr ein spaciger Name, den man nachgoogeln muss, sondern Schaumverband 10x10. Und wir müssen in unserer Praxis anhand der vorhandenen Listen uns eigene Positivlisten machen, wo wir sagen, okay, beim Schaumverband der Größe 10x10 verordne ich das Produkt der Firma A. Dann habe ich selbst das in der Praxis und das ist tatsächlich eine gar nicht so schlimme Positivliste. Also wenn man die mal konsequent schreibt, dann werden das so ungefähr 10, 20 Produkte sein und damit kann man eigentlich 90-99% aller Wundversorgungsfragen in der eigenen Praxis lösen.
Ich glaube, da müssen wir allgemein hinkommen eigentlich, dass wir gar nicht mehr, also du sprichst jetzt direkt von direkten Produkten, sondern dass wir wie bei Medikamenten nicht mit Medikamentennamen arbeiten, sondern mit Wirkstoffen. Ist auch viel, viel einfacher, weil wir wissen auch alle, wie sehr die Wirkstoffe einen verwirren können. Ich selbst habe in Frankreich gearbeitet auch, jetzt über 10 Jahre her. Jetzt rede ich schon von früher, ne? Ich glaube, ich muss auch eine Grube ausschippen im Garten. Nein.
Alter weißer Mann.
Genau, aber man fühlt sich komplett verloren. Das ist auch etwas, was die Kollegen betrifft und Kolleginnen, die hier in Deutschland sind. Wenn man in einem anderen Land ist, heißt plötzlich alles anders. Und man hat plötzlich einen 70-prozentigen Kompetenzverlust. Und ich glaube, es geht allen so, die sich erstmals mit Wundversorgung beschäftigen, wie diese Produkte alle heißen, was das alles macht und so weiter. Es kommt dazu, dass man eine Wunde nicht hinbekommt, wenn man die Grunderkrankung nicht behandelt. Ne? Also venöse Insuffizienz am häufigsten oder PRVK, Diabetes, was weiß ich. Das ist überhaupt das Allerwichtigste, bevor man überhaupt mit Verbänden anfängt. Und an der Stelle sollten wir eigentlich als Praxen raus sein, dass wir sagen, es muss hier meinetwegen ein Schaumverband sein, ein Alginatverband, ohne dass wir spezielle Produkte überhaupt benennen müssen. Das ist derzeit nicht möglich, gerade bei Verbänden nicht. Bei Arzneimitteln können wir das, ne, mit der Verordnung auf Wirkstoffe. Und das wäre vielleicht auch eine Forderung für unsere Berufsvertretung, dort in Zukunft darauf hinzuwirken, dass wir das können.
Jetzt habe ich natürlich so ein Stück weit den Anspruch, auch den Kollegen die Möglichkeit zu geben, sich in dieses Thema der Versorgung chronischer Wunden reinzuarbeiten. So schlimm ist das nicht. Und wir sind gerade dabei, vom Hausärztinnen- und Hausärzteverband Hessen eine Faxvorlage zu erstellen für die Kommunikation mit den Wundmenschern und den Pflegeheimen, die es einem sehr leicht machen. Und mit der gleichen Faxvorlage kann man ohne größere Umstände sich eine eigene Positivliste in der Praxis erstellen. Das ist tatsächlich relativ leicht möglich. Das wird jetzt über die Weihnachtsfeiertage entsprechend bearbeitet und das wird ab Januar auf der Internetseite vom Hausärzte und Hausärztefund runterladbar sein.
Freue ich mich schon drauf, brauche ich. Mhm.
Ja, und dann sind wir natürlich auch am Überlegen, im Januar da entsprechende Fortbildungskurse anzubieten. Auch das werden wir jetzt, das wird zwischen den Jahren nicht möglich sein, weil ganz viele jetzt im Urlaub sind. Aber sobald der Januar da ist, werden wir da entsprechende Referenten akquirieren und dann Online-Fortbildung hier zumindest in Hessen anbieten. Da müssen wir mal mit dem IAF reden, vielleicht machen wir das sogar deutschlandweit.
Ist denn da eigentlich... Was denkst du, jetzt haben ja viele Hersteller auch Produkte aus dieser ominösen Gruppe 3. Werden wir jetzt damit rechnen können, dass einige dieser Produkte auch noch nachträglich ihre Zulassung bekommen, weil sie Wirkstoffnachweise erbringen? Oder ist jetzt eher damit zu rechnen, dass noch einige Produkte aus dieser Produktgruppe 2 vielleicht einen fehlenden Wirkstoffnachweis haben und dann auch wieder auf einer Negativliste landen beziehungsweise nicht mehr verordnungsfähig sind?
Naja, ich würde mal sagen, dieses Datum, der 6.12., der kam ja nicht plötzlich wie der Renteneintritt oder Weihnachten. Mhm. Man konnte das nicht planen. Mhm. Und alle sind jetzt ganz überrascht, dass es so ist, wie es ist. Und insoweit kann ich mir schon vorstellen, dass von den Firmen da doch jetzt eine Feinjustierung der Definition nacherfolgt. Aber man muss natürlich sagen, der Schaden ist erstmal da, bis die Firmen tatsächlich da ein eindeutiges Votum haben, dass sie zu der erstattungsfähigen Gruppe gehören. Da muss man tatsächlich abwarten, wie sie das genau argumentieren. Wir haben jetzt einen Flickenteppich an verschiedenen Positionen der einzelnen Firmen. Es gibt einzelne Firmen, die behaupten, alle ihre Produkte seien erstattungsfähig. Ich habe da meinen Zweifel, ich bin da nicht ganz sicher. Und es gibt einige Firmen, die bereits schon proaktiv diverse Produkte auf ihrer Internetseite benennen oder sogar aus der Internetseite rausgenommen haben, die in diese Produktgruppe 3 gehören. Aber ein lustiger Punkt, Marc, zu dir. Du hast gerade von dem 70-prozentigen Kompetenzverlust gesprochen. Beim Wechsel von Frankreich nach Deutschland, ja. Also ich muss die
Kollegen, Deutschland nach Frankreich umgekehrt, ne? Also ja, in Deutschland kam ich schon zurecht.
Genau. Aber ich muss die Kollegen warnen, wenn die Leute auf die Idee kommen zu sagen in den Praxen, wow, das möchte ich mal im Original nachlesen, dann fängt die Odyssee an, das muss ich jetzt selber mal nachgucken, im SGB 5, im Paragraph 31, der ist etwas länger, aber halbwegs verständlich, wenn man sich Zeit nimmt. Und dann geht das Ganze über in die Arzneimittelrichtlinie. Da ist es der Paragraph 7. Da geht's noch. In der Paragraph 7 besagt, dass die Patienten ein Anrecht haben auf eine Wundversorgung. Und dann wird es groovy, denn dann kommen im Abschnitt P die Paragraphen 52, 53 und 54 der Arzneimittelrichtlinie. Da bilden sich schon Knoten im Gehirn beim Lesen und den Gipfel finde ich persönlich, hat dann Anlage 5a der Arzneimittelrichtlinie erreicht, wo man bei der Produktgruppe 3 beim Lesen des Textes dümmer wird im Vergleich zu vor dem Lesen. Das ist ein aktiver Kompetenzverlust durch Lesen. Ist mir noch nie so passiert.
Das stimmt, ja. Und bei juristischen Texten ist es ja auch allgemein so. Jetzt werde ich mal ein bisschen rotzig. Ne? Ich glaube, Juristen verdienen das Geld vor allen Dingen damit, dass sie diese unglaublichen Verwirrungen, die Gesetzestexte in ihrer Bezogenheit aufeinander bieten, dass sie die im Griff haben. Das haben wir eigentlich schon technisch längst gelöst, nämlich mit Hyperlinks, ne? HTML, ich glaube, das ist 30 Jahre her oder so. Aber wenn man die Gesetzestexte liest, dann ist es ja immer so, dass man, da wird auf irgendwas anderes verwiesen, das ist in den online verfügbaren Quellen dann meistens dann nicht verlinkt, sondern da muss man es dann wieder suchen, dann weiß man nicht mehr, was stand in der ersten Quelle überhaupt drin, ne? Und dann kommen noch weitere Quellen, dann kommen Anlagen, dann kommen irgendwelche Verordnungen dazu. Und das hast du ja gerade genau geschildert. Bei den Verbänden ist es wirklich, die Engländer würden sagen, mindblowing. Du kannst überhaupt nicht mehr nachvollziehen, was da Sache ist. Auf eine Sache möchte ich noch hinweisen. Und zwar, es gibt tatsächlich auch schon länger in der Zeitschrift Der Hausarzt gute Übersichten von den rauchenden Köpfen. Und die rauchenden Köpfe, die kann man nicht auch mal erwähnen, ne? Das sind Sabine Frohnes, Timo Schumacher, Moritz Eckert und Christoph Klaus. Und Christoph Klaus ist, glaube ich, der Experte für Wunden im Hausärzteverband, wenn ich das richtig weiß. Und die haben Hilfen geschrieben und auch Artikel zum Thema Wundversorgung, die auch unter anderem die Möglichkeit bieten, beispielsweise, wenn Heime einem eine Wunde melden, dass die Heime dann eine Möglichkeit bekommen, Beschreibungsformular dieser Wunde zu bekommen. Und man kann auch dort ein Formular herunterladen in dem Artikel zum Thema Empfehlung der Wundversorgung. Und das kann ich nur empfehlen. Ich denke, wir nehmen das in die Shownotes rein, weil das wirklich extrem, extrem gute Hilfen sind, die auch für die Praxis, wie sieht eine Wunde aus, schwarz, rot, gelb, nass, nicht nass, trocken und so weiter, dass man dort sehr schematisch rangehen kann und selbst seine Azubis gut hinbekommt, eine Wundversorgung alleine hinzubekommen.
Ein ganz wichtiger Punkt, kein Kollege sollte Angst haben vor dem Produktwirrwarr. Der löst sich nämlich tatsächlich auf, alleine durch das Lesen dieser Produktlisten, die wir jetzt schon mehrfach erwähnt hatten, von der AOK Niedersachsen oder von der KV Hessen, weil man da eine Produktpalettenübersicht bekommt und dann auch tatsächlich mal ein Gefühl bekommt dafür, ach schau mal an, das sind ja alles dieselben Schaumstoffe. Die heißen nur anders. Und man muss tatsächlich sagen, sind es nur 5 Produkte, die oder 6 Produkte, die da wirklich kriegsentscheidend sind in der modernen Wundversorgung. Und mit diesen Produkten schafft man es in der Hausärztenpraxis, 95%, 98% aller Wundversorgung locker weg zu frühstücken. Das 2% Besondere, das sicherlich ist nochmal eine knifflige Arbeit. Da muss man dann mal vielleicht auch weiter überweisen zum Diabetischen Fußzentrum zum Beispiel oder die zum Dermatologen beim Ulcus Cruris. Da entstehen ja durchaus mal sehr komplexe Wundverhältnisse. Aber grundsätzlich kann man eigentlich mit 5, 6 Produkten die ganze moderne Wundversorgung stemmen, wenn man sich nicht von der Produktvielfalt und der unterschiedlichen Namen und dem Glauben, nur weil sie anders heißen, hätten sie andere Wirkung, verwirren lässt.
Ja, das ist doch mal schön, hier mal ein bisschen Klarheit reinzubringen. Haben denn Praxen was zu befürchten, die jetzt vor dem 6.12. diese Gruppe 3 Produkte noch verordnet haben?
Nein. Der Stichtag ist der 2.12. Also vor diesem Stichtag ist sicherlich nichts zu befürchten. Die KBV hat selber über den Zustand erst am 6.12. informiert. Das heißt, zwischen dem 2. und 6.12. sind jetzt formal 4 Tage. Da wird aber nicht so viel passiert sein. Und es wird ja mit dem Bundesgesundheitsministerium auch noch über eine Verlängerung diskutiert. Ob das jetzt im Rahmen des Ampelaus und des Wahlkampfes da noch eine vernünftige Entscheidung kommt, müssen wir abwarten.
Und ich habe ja auch das Privileg gehabt, jetzt auch einen Sneak Preview zu bekommen von dem, was ihr im Hausärzteverband Hessen dort entwickelt habt. Und das sieht echt ganz gut aus. Das geht auf das Zeug, was du gerade sagtest, Tino, dass es möglicherweise einfach nur auf ein paar Produkte ankommt. Das hilft schon sehr. Und ich hoffe, dass wir das auch gut verteilen können in unserer Kollegenschaft, die ja sehr, sehr, sehr zahlreich ist und in der die Informationsdiffusion doch sehr ausgeprägt ist, um es mal so auszudrücken. Und ich denke, wenn wir da aber alle an einem Strang ziehen, uns alle helfen, was heutzutage sowieso überhaupt das Wichtigste ist, ne? Nicht gegeneinander, sich nicht das Schwarz unter den Fingernägeln nicht zu gönnen, sondern miteinander sich zu schützen vor Regressen und so weiter, dann werden wir da auch was Gutes bei rausbekommen und vielleicht sogar eine Verbesserung der Wundversorgung über die Breite bekommen.
Also vom Hausärzteverband gucken wir. In Hessen werden wir auf jeden Fall was bringen, aber auch die anderen Bundesländer. Und ich wette, dass Anfang nächsten Jahres auch das IAF da aktiv wird, denn das ist für die Praxen schon ein ganz wichtiger Punkt. Warum? Nicht nur wegen der vernünftigen Versorgung der Patienten, sondern auch haftungstechnisch, weil das sehr, sehr, sehr teure Produkte sind, die schnell mehrere 100 bis 1.000 Euro pro Verordnung betragen können. Und da muss man natürlich auch wirklich sorgfältig und gut arbeiten und da braucht man eine vernünftige Grundlage.
Ja, dann hoffe ich, dass wir ein bisschen Klarheit bringen konnten in dieses ziemlich komplex anmutende Thema der Wundversorgung und was von den Produkten für uns in den Praxen verordnungsfähig ist und was nicht. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler, Tino Sommerbrot und Marc Hanefeld. Und unser Thema heute war verwirrende Verbände, Fallstricke in der Wundversorgung.
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder ihr unseren Podcast abonniert.
Auf unserer Webseite www.das-arztgespräch.de findet ihr die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben, sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts. Schön, dass ihr uns zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao.